Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Willkommen auch die Hörerinnen und Hörer von SR2 Kulturradio. Zwei Opernpremieren in Zürich und Lübeck, dort Werke von Helmut Lachenmann und Darius Milhaud. Dann ein selten gespieltes Drama von Ibsen in Frankfurt am Main und noch ein Ausflug ins ferne Grönland zum Nuuk Festival. Das sind die Themen unserer heutigen Sendung. Es ist eine traurige Geschichte. Das Mädchen mit den Schwefelhölzern konnte keine Streichhölzer verkaufen und getraut sich deshalb nicht nach Hause. Es friert, es ist tief im Winter. Das Mädchen zündet ein Streichholz an, um sich zu wärmen und träumt von einem Weihnachtsbaum. Es zündet ein weiteres Streichholz an und träumt von einem festlichen Braten. Beim dritten Streichholz denkt es an die liebe Großmutter, den einzigen Menschen, der jemals nett zu ihr war. Und am Ende der Winternacht ist das Mädchen tot, erfroren. Helmut Lachenmann hat dieses Märchen von Hans Christian Andersen zur Grundlage einer Oper gemacht. 1997 wurde das Werk in Hamburg uraufgeführt. Eine zeitgenössische Oper, die oft und immer vor ausverkauftem Haus nachgespielt wurde. In Paris, Stuttgart, Wien, Salzburg, Frankfurt, Berlin, Tokio, Madrid. Am Abend hatte das Stück in Zürich Premiere. Inszeniert hat ein Choreograf, Christian Spuck, der Direktor des Zürcher Balletts. Für Fazit hat Dorian Weigmann die Premiere gesehen. Sie ist aus Zürich zugeschaltet. Frau Weigmann, guten Abend.
Guten Abend.
Ist das, was Sie gesehen haben, die Inszenierung eines Musiktheaterstücks oder ist es eine Choreografie?
Es ist, finde ich, sehr deutlich eine Choreografie im Sinne dessen, dass tatsächlich mit dem Körper erzählt wird in einer Art und Weise, die ich total überzeugend fand. Und eine Inszenierung ist es gleichwohl in gewisser Art und Weise auch, weil es dramaturgisch auf einen Punkt hinaus will, der, glaube ich, so noch in keiner anderen Inszenierung dieses Stücks zu sehen war.
Nämlich, auf welchen Punkt?
Ja, der Christian Spuck, der ja hier Hauschoreograf, Ballettdirektor ist seit 2012 und ein Faible hat, sagen wir mal, für dunkle und düstere Stoffe und durchaus auch für die Romantik, hat eigentlich auch in seinem Schaffen das erste Mal auch ein politisches Statement, würde ich sagen, geliefert. Denn er geht sehr stark auf die Gudrun Ensslin-Geschichte ein. Das ist eigentlich, muss man sagen, das heimliche Zentrum dieses Stücks. Es ist natürlich das Mädchen mit den Schwefelhölzern, das ist alles zu sehen, so wie es Lachenmann eben auch komponiert hat. Aber der Christian Spuck hat etwas gemacht. Er hat ja den Helmut Lachenmann selbst auf der Bühne für einen Teil des Stücks. Der nennt sich Zwei Gefühle. Da geht es um einen Text von Leonardo da Vinci, um das Verlangen und die Furcht, die in den Menschen zugleich zu Hause sind. Und das liest der Helmut Lachenmann selbst. Und dabei kommt die Gudrun Ensslin auf die Bühne. Das Stück ist ja nicht nur die Geschichte vom Mädchen mit den Schäfelhölzern, sondern der Helmut Lachenmann selbst hat die Gudrun Ensslin dort hineingewoben.
Die Gudrun Ensslin, die RAF-Terroristin.
Ja, die RAF-Terroristin, ganz genau, mit der er aufgewachsen ist. Die Eltern waren befreundet miteinander und ja, die hat er da mit hineingewoben und das finde ich ganz fantastisch, wie dem Christian Spuck es gelingt, an der Stelle etwas zu tun, was die Regisseure vor ihm nicht getan haben, nämlich diese Figur wirklich nochmal zu einem Leben zu erwecken, ohne sie in irgendeiner Form falsch zu exkulpieren, aber sie doch sehr klar in diese Zeit hineinzustellen. Das finde ich sehr faszinierend.
Jetzt beschreiben Sie doch ein bisschen, Frau Weigmann, wie das auf der Bühne auszusehen hat. Sie haben gesagt, es war einerseits Choreografie, also Tanz wahrscheinlich, irgendwie so ein bisschen.
Ja,
es war aber natürlich auch eine Inszenierung. Also was haben Sie da szenisch gesehen?
Ja, es ist durchchoreografiert tatsächlich mit dem gesamten Ballett Zürich. Wirklich von der ersten bis zum letzten Bild. Es hat ja 24 Bilder. Man kann sich sehr gut orientieren, weil die Wände des Bühnenbilds beschriftet werden jeweils mit den Kapiteln, in denen man sich gerade befindet. Dadurch entsteht schon mal eine ganz große Klarheit, was, glaube ich, dem Publikum sehr aufgeholfen hat an der Stelle. Und dann macht der Christian Spuck etwas, er illustriert nicht die Geschichte, er hat zwar die Figuren des Mädchens und er hat auch eben die Gudrun Ensslin, aber das sind die einzigen Figuren, die sozusagen wirklich konkrete Figuren sind. Die anderen Figuren sind abstrakt, das sind die Bebilderungen im Grunde von Seelenzuständen, der Einsamkeit, des innerlichen Frierens, während eben tatsächlich das Mädchen, was hier in der doppelten Besetzung gespielt wird, und die Gudrun Ensslin tatsächlich wirklich als richtige konkrete Figuren gezeigt sind. Das finde ich auch sehr überzeugend, weil dadurch eine Dialektik entsteht, die eben vermeidet, einfach diese Partitur zu illustrieren, sondern wirklich noch eine andere Schicht darüber zu legen.
Also sowas auch wie ein Sittenbild der Gegenwart insgesamt?
Absolut, absolut würde ich so sehen. Die Mädchen hat der Christian Spuck sehr häutig choreografiert, also erstaunlich vom Bewegungsvokabular. Er kommt ja aus dem Klassischen eigentlich. Die sind sehr wenig klassisch, die sind sehr ausdrucksstark, die sind sehr darum bemüht, so sich in ihrem eigenen Körper zu beherbergen, je kälter es eben draußen wird. Und die Gudrun Enzlin ist wirklich nochmal eine Ikone, ist ein ikonischer Auftritt. Der Ballerina Katja Wünsche ist einfach auch eine ganz tolle Tänzerin, die diese Frau nochmal wirklich auf die Bühne wuchtet in gewisser Art und Weise und uns einfach klar macht, was es für eine Zeit gewesen ist. Und der, wie ich finde, allertollste Kunstgriff, den Spuck an der Stelle macht, ist, dass er ganz am Ende in den Sterbeszenen des Mädchens Bilder aus der Blockade von Leningrad zeigt. Das heißt, er nimmt da tatsächlich den politischen Hintergrund, aus dem Enzlin heraus dann, wie verblendet auch immer gehandelt hat, den nimmt er auf und das zieht er durch und das finde ich eine sehr starke Deutung auch für dieses Stück.
Lassen Sie uns auf die musikalische Seite der Aufführung zu sprechen kommen. Matthias Herrmann war der Dirigent. Wir hören einen kleinen Ausschnitt aus dem Werk mit dem fragmentarischen Text, den Silben, die eigene musikalische Qualitäten bekommen. Eine sehr differenzierte Musik, manchmal geräuschhaft mit ihrem Wischen, Klopfen, Schaben, Kratzen. Wie hat Matthias Herrmann das denn zum Klingen gebracht?
Das war ein ganz fantastischer Klang, muss man sagen. Wie in anderen Aufführungen auch, aber hier ganz besonders spürbar, waren die Musiker und auch die Vokalisten übers Haus verteilt. Das heißt, sie saßen in den Rängen, während eben unten im Parkett und in den hinteren Rängen dann das Publikum Platz fand. Und auf der Bühne waren die beiden Sopranistinnen. Und das war auch toll, weil man wirklich sehr genau auch sehen konnte, wie diese Musik entsteht. Also beispielsweise, indem eben die eine der Sopranistinnen ihre Wange als Perkussionsinstrument nimmt. Das ist ja etwas, was normalerweise im Orchestergraben verschwindet. Und Matthias Herrmann hat offenbar unheimlich toll mit diesen Zürcher Musikern gearbeitet, die auch sehr begeistert gewesen sind über diese Arbeit und selber das Gefühl hatten, dass sie jetzt etwas getan haben, was für sie selbst ganz ungewöhnlich ist. Und das hat man diesem Abend wirklich auch angemerkt.
Musik mit Bildern, Bilder von Seelenzuständen. Helmut Lachemanns Mädchen mit den Schwefelhölzern am Zürcher Opernhaus, inszeniert, choreografiert von Christian Spuck, dem Direktor des Zürcher Balletts. Dorion Weigmann hat die Premiere gesehen. Frau Weigmann, Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Und wie der Zufall es so will, werden wir auch morgen hier in Fazit über ein Märchen von Hans-Christian Andersen sprechen, das als Oper vertont wurde. Wieder geht es um Kälte, Schnee und Einsamkeit, die Schneekönigin. Der renommierte dänische Komponist Hans Abrahamsen hat daraus eine Oper gemacht, die Uraufführung morgen in Kopenhagen und gleich danach als Kritik bei uns hier in Fazit. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Tadeusz Kantor, der so bedeutende polnische Theatermacher, 1990 ist er gestorben. Er hat mit seinen radikalen Experimenten die Bühnenpraxis weit über seine Heimat hinaus geprägt. Kantor hat die Grenze zwischen Bühne und Zuschauerraum aufgelöst und sich als Regisseur während der Aufführung auch mal selbst unter die Darsteller gemischt. Mitunter zog er auch das Publikum mit ein oder führte seine Stücke an ungewohnten Orten auf, in Kriegsruinen, Kellern oder Fabrikhallen. Kantors Methoden gehören heute weitgehend zum Standard, was seine Pionierleistung allerdings überhaupt nicht schmälert. Wo ist der Schnee von gestern, heißt eines seiner Theaterstücke. Und genau so heißt jetzt auch eine Ausstellung, die das Museum Tingeli in Basel um dieses Stück herum arrangiert hat. Johannes Halder war für uns dort.
Die Trompete des jüngsten Gerichts spielt eine zentrale Rolle in dem Stück. Immer wieder ertönt der klagende Klang des mächtigen Instruments, das sich auf einem fahrbaren schwarzen Gerüst über die Bühne bewegen lässt und das Tadeusz Kantor wie alle Requisiten selbst entworfen hatte. Wo ist der Schnee von gestern? Die Kuratorin Lisa Grenzebach erklärt den Titel.
Das ist ein Zitat aus einem Gedicht von François Villon aus dem 15. Jahrhundert, in dem es darum geht, dass er die Schönheit von den Frauen der Vergangenheit besingt und damit klar macht, es ist alles vergänglich und alles wiederholt sich zugleich.
Das halbstündige Stück ist eine Art Performance, eine skizzenhafte Collage aus verschiedenen szenischen Fragmenten, ohne festgelegte Handlung, fast ohne Text und es wird, typisch Cantor, viel improvisiert. Schauspielerei als offener Prozess. Auf einer großen Leinwand sehen wir die Uraufführung von 1979 in Rom. Die Akteure, das sind ein skelettierter Rabbi, zwei Kardinäle, SS-Chef Heinrich Himmler, ein Brautpaar, Leute aus dem Volk und nicht zuletzt der Regisseur Tadeusz Kantor selbst, der die Zigarette im Mund auf der Bühne immer wieder kommentierend eingreift mit Gesten und Kommandos. Nein, nein, zeig nicht deine Zunge, ruft er einem der Akteure beispielsweise zu. Die Requisiten, mit denen die Darsteller hantieren, sind bescheiden. Ein Seil, ein Maßstab, ein Koffer, ein Paket. Sie lesen Zeitung, simulieren mit einer langen Papierbahn einen Marsch im Schnee, führen zu Walzermusik einen makabren Totentanz auf und löschen mit Wassereimern ein Feuer. Denn jetzt kommt der Holocaust ins Spiel. Das Städtel brennt, das jüdische Dorf, und es brechen Hektik und Verzweiflung aus. Am Ende ist alles vergangen und vorbei, und doch fängt alles wieder von vorne an. Kantor lenkt den Blick auf die verdrängte Geschichte Polens, vor allem aber auf den Lauf des Lebens selbst. Auch wenn das Stück selbst etliche Momente von absurder Komik hat, es hängt der Atem des Todes über dieser Schau. Die Ausstellung zeigt die originalen Requisiten von damals wie auf einer Bühne. Die schwarze Trompete auf ihrem galgenartigen Gerüst aus Stangen, Zahnrädern und Kurbeln, die Kostüme aus raschelndem Papier, weiß, rot und schwarz und all die anderen Objekte. Dazu Fotografien und Plakate sowie Skizzen und Zeichnungen, die Kantor für einzelne Szenen angefertigt hatte. Der polnische Schauspieler Bogdan Renczynski, der Kantors Nachlass in Krakau betreut, hat als junger Mann mit Kantor gearbeitet.
I never see something like this.
So etwas hatte ich zuvor noch nie gesehen. Kantors Regieanweisungen, diese ganz besondere Art, sich auf der Bühne zu bewegen, die Stimmen der Schauspieler, das war wie ein Schock für mich. Das völlige Gegenteil von dem, was ich auf der Schauspielschule gelernt hatte. Wirklich ein Schock, auch für das Publikum.
And for public the same.
Das Publikum kann jetzt in Basel auch einmal in Kantors Rolle schlüpfen. Inspiriert von seinem Theater des Todes hat das Künstlerduo Tale of Tales eine Virtual Reality Animation entwickelt, bei der man mit Datenbrille und Controller auf einer virtuellen Bühne verschiedene Charaktere und Objekte bewegen kann. Lebensgroße Puppen und jede Menge Rabenvögel. Dazu allerlei Requisiten wie ein Stuhl, ein Tisch, ein Schrank, ein leeres Bettgestell. Sehr nahe an Kantors eigener Bühnenwelt, sagt die Kuratorin.
Die Künstler Tale of Tales haben einen Monat in seinem Haus in Huczysko verbracht. Sie haben in seinem Bett geschlafen, sie durften die Schränke öffnen. Also es ist alles eigentlich so, als wäre er gerade zum Theater gegangen und kommt abends wieder. Sie haben festgestellt, dass diese Philosophie von Kantor, dass er eine Gleichwertigkeit auf der Bühne kreiert hat, dass die eigentlich unheimlich gut übertragbar in die virtuelle Welt ist, weil genau dort ist auch alles gleichzeitig gleichwertig.
Ein paar Minuten lang darf der Akteur so spielerisch sein eigenes Stück kreieren, bis das Museumspersonal heimlich eingreift und den Controller abstellt, sodass ihm die Regie über das Bühnengeschehen entgleitet, die Dinge in einem chaotischen Wirbel verschwinden und er am Ende alleine zurückbleibt auf der leeren Bühne. Eine verstörende Erfahrung, aber wohl ganz im Sinne Kantors.
Martin Halder über die Ausstellung Wo ist der Schnee von gestern im Museum Tingoli in Basel. Dort zu sehen bis Anfang Januar und die virtuelle Installation ist noch bis zum 20. Oktober aktiv. Christoph Kolumbus, eine ganze Reihe Komponisten hat sich mit dem Entdecker beschäftigt und zum Thema von Opern und Musiktheaterstücken gemacht, so auch der Franzose Darius Milhaud. Seine 1930 in Berlin uraufgeführte Oper Christoph Colomb hat für Aufsehen gesorgt, weil das Werk neben Musik auch Filmprojektionen enthält. Das damals noch junge Medium Film wurde schon, wenn man so will, multimedial von Milhaud verarbeitet. Das Thema Kolumbus auf der Anklagebank. In gewissem Sinne also ein avantgardistisches Werk, doch es wird selten gespielt. Der Filmemacher Peter Greenaway hat es mal inszeniert, in Berlin 1998 war das. Doch auch diese Produktion hat das Stück nicht wirklich in den Opernspielplänen verankert. Jetzt hat sich die Oper in Lübeck an das Stück herangewagt. Uwe Friedrich hat die Aufführung gesehen und ist jetzt aus Lübeck zugeschaltet. Guten Abend.
Guten Abend.
Filmeinspielungen in Opernaufführungen sind technisch heute überhaupt kein Problem. Ästhetisch sind sie auch nicht umwerfend neu. Welche Qualitäten hat denn das Stück?
Das Stück ist ja eine Art Revue. Das ist sicherlich ohne Bert Brecht und ohne Piscators Berliner Theater der 20er Jahre überhaupt nicht denkbar. Wird dann gekreuzt mit einer Art christlichem Mysterienspiel, wo dann alles aufgefahren wird, was die katholische Liturgie zu bieten hat. Eine wilde Mischung, zwischendurch wird es immer mal wieder unterbrochen von einem Erzähler. Die vierte Wand wird aufgebrochen. Großer Aufwand, großes Orchester, viele Solisten, großer Chor. Und doch, ich habe auch die Greenaway-Inszenierung damals in Berlin gesehen, doch bin ich jetzt auch bei der zweiten Begegnung nicht ganz davon überzeugt, dass Darius Milhaud ein genuiner Opernkomponist war.
Sagen Sie zwei, drei Stichworte zum Inhalt. Ich hatte schon gesagt, Columbus, er sitzt auf der Anklagebank.
Ja, er sitzt auf der Anklagebank, aber vorher sieht man in einer und dann passierte und dann passierte jenes Dramaturgie, wie er Amerika entdeckt, was auf dem Schiff passiert, die Meuterei, wie er im zweiten Teil dann auch Bedauern darüber spürt oder damit konfrontiert wird, dass er die alten indigenen Kulturen zerstört hat. Aber es endet dann, zumindest in der heutigen Sichtweise hier in Lübeck, des Regisseurs Milo Pablo Mom, in einer Art Heiligsprechung. Der gekreuzigte Kolumbus fährt gen Himmel auf und wird angebetet.
Frömmeln des neobarockes Welttheater, so hat ein Kollege von Ihnen mal etwas spöttelnd geschrieben. Wie beurteilen Sie dieses Werk aus heutiger Sicht?
Es ist ein vor allen Dingen musikhistorisch interessantes Werk, was damals in den 20er Jahren, also entstanden in den späten 20er Jahren, uraufgeführt 30, was damals alles ausprobiert wurde. Denn Milhaud versammelt ja alle möglichen Kompositionstechniken dort. Das sind große Ansprüche an die Sänger, auch an das Orchester und die Koordination durch den Dirigenten. Natürlich auch an den Regisseur und an die Ausstatter. Erika Hoppe hat eine sehr wandlungsfähige, im Grunde weiße Kiste entworfen, die sich öffnen kann, zum Altarschrein werden kann, zum Schiff werden kann. Dann gibt es auch Filmprojektionen. Aufwand auf allen Ebenen und doch hatte ich wieder den Effekt, dass ich so dachte, was erzählen die mir eigentlich? Worauf konzentrieren die sich jetzt? Es ist eine große Materialschlacht, schon so gedacht von Darius Milhaud. Und doch fragte ich mich, wo ist der Kern des Stücks?
Wir wollen einen kurzen Eindruck bekommen von der Musik. Eine dichte, heftige, hocherregte Tonsprache hören wir. Man kann sagen, man hat den Eindruck, diese Musik, die ist ziemlich am Limit. Das klingt nach einem großen orchestralen Aufwand. Gab es da auch subtilere Töne?
Ja, es gibt auch subtilere, es gibt auch ironische und geradezu revuehaft rhythmisch aufgepeppte Passagen. Andreas Wolf, der Dirigent, hat dafür auch durchaus ein Gespür, aber es wird in dem ja doch vergleichsweise kleinen Lübecker Theater dann auch immer wieder sehr laut, sodass Johann Hyun-Bong Chong als Christoph Kolumbus, Choi, Entschuldigung, als Christoph Kolumbus dann doch so manches Mal seine Mühe hat. Wir hörten gerade den Erzähler Merten Schröter, der schneidet sich da durch. Und auch die Isabella Evmortia Metaxaki macht das sehr souverän. Die anderen singen auch alle sehr gut. Es ist eine echte Anstrengung für dieses Haus. Dafür sind sie unbedingt zu loben, dass ein Haus, das auch vom Land ein bisschen finanziell alleine gelassen wird, wo die Stadt sich nach Kräften drum kümmert, dass also so ein Haus, das durch so ein Stück ans Limit geführt wird, sich das traut. Musikalisch gar keine Frage, ein toller Abend, szenisch fällt Mino Pablo Mom da einiges zu ein. Das Problem bleibt, glaube ich, wirklich das Stück.
Die Oper Lübeck wagt, eine Produktion der Christoph Columbus Oper von Darius Milhaud. Der sympathische Versuch einer Wiederbelebung also, aber dieser Versuch ist nicht ganz gelungen und das lag nicht an der Aufführung, nicht an der Interpretation durch den Regisseur Mom, nicht durch den Dirigenten Andreas Wolf, sondern es lag ganz offensichtlich an diesem Stück von Darius Milhaud. Danke an unseren Musikkritiker Uwe Friedrich.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der deutsche Kunsthistoriker Eike Schmidt bleibt Direktor der Uffizien in Florenz. Das gab der italienische Kulturminister Franceschini heute auf Twitter bekannt. Schmidt sollte eigentlich zum Kunsthistorischen Museum in Wien wechseln, sagte aber wenige Wochen vor dem geplanten Amtsantritt überraschend ab. Er begründete diesen Schritt mit persönlichen Motiven und einer neuen Konstellation in der italienischen Kulturpolitik, die ihm das Bleiben aussichtsreich erscheinen lasse. Die frühere Vorsitzende der Schwedischen Akademie, Sara Danius, ist im Alter von 57 Jahren gestorben. Sie war 2015 als erste Frau an der Spitze der Institution gerückt, die unter anderem den Literaturnobelpreis vergibt. Im Zuge des Skandals um sexuelle Belästigung legte sie im April 2018 den Posten nieder. 2019 verließ sie die Akademie. Der gegenwärtige Sekretär und Sprecher der Schwedischen Akademie, Mats Ulrik Malm, sagte:
Das ist ein gewaltiger Verlust. Sarah und ich waren Kollegen. Wir haben uns regelmäßig getroffen und einen Tee miteinander getrunken. Sie war eine hervorragende Forscherin und konnte sich brillant ausdrücken. Sie hinterlässt eine große Lehre.
Freie Fahrt in Breslau für Tocaccio-Gläser. Wer dort an diesem Wochenende Bus oder Bahn fährt, tut gut daran, ein Buch der polnischen Schriftstellerin Olga Tokarczuk dabei zu haben. Denn Fahrgäste, die ein Buch der frisch gekrönten Literatur-Nobelpreisträgerin vorweisen können, dürfen kostenlos die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Man habe die eigene Freude über die Ehrung mit den Bürgern teilen wollen, sagte ein Sprecher der Stadt. Die Literaturnobelpreisträgerin ist seit Juni Ehrenbürgerin von Breslau.
Grönland. Geografisch ist die Insel das arktische Fenster in die nordische Region. Karge Natur, 3 Kilometer dickes Inlandseis, unzählige Gletscher, Schneestürme und wenig Vegetation. Ein fast lebensfeindlicher Ort, an dem sich kulturell aber durchaus etwas tut. Vor kurzem geriet Grönland in die internationalen Schlagzeilen, als nämlich das nach eigenen Angaben stets stabile Genie Donald Trump kurzerhand die Absicht kundtat, diese Insel zu kaufen. Daraus wird wohl nichts. Zum dritten Mal findet in der grönländischen Hauptstadt Nuuk das Nuuk Nordisk Kulturfestival statt mit Konzerten, Performances und Ausstellungen. Morgen geht das Festival zu Ende. Wir hören eine Reportage von Max Marian Unger.
In sanften Wellen schwappt das Nordpolarmeer an den Strand der Hauptstadt der größten Insel der Welt. Eine Eisscholle treibt in der Bucht, Kinder spielen im Sand. Vom Strand aus kann man die Stadt in 30 Minuten mit dem Auto erfahren, im Kreis. An- und abreisen jedoch nur per Schiff oder Flugzeug.
Hier ist man in einer Umgebung, die es einem unmöglich macht, einfach zu gehen. Es ist kein Tagesausflug, weil es nicht mal möglich ist, am selben Tag aus Grönland an- und abzureisen.
Frei nach dem Motto, wenn man einmal da ist, kommt man nicht wieder weg. Die Norwegerin Madeleine Gordon-Grådal leitet das diesjährige Nuuk Nordisk Kulturfestival. Die Veranstaltung ist eine kulturelle Plattform und Kontaktbörse für KünstlerInnen der nordischen Kultur, mit dem Ziel, die Verbindung dieser Länder zu stärken. In diesem Jahr findet es unter dem Motto Welcome Home statt.
The idea of the festival was to invite the whole
Die Idee des Festivals war es, den ganzen Norden zu uns nach Hause einzuladen. Weil wir uns nicht ohne Anlass besuchen, haben wir einen richtig guten Grund gesucht, damit die Leute kommen. Was das Festival so besonders macht? Wir haben zum Beispiel die Schwimmhalle zu einem Veranstaltungsort gemacht und für die Eröffnung hatten wir das Einkaufszentrum zum Leben erweckt.
Zwischen Läden, künstlichen Zierpflanzen und umrandet von Rolltreppen. Ein selten kultureller Ort. Aber den Grönländern dort war anzusehen, was es ihnen bedeutet, sich der Welt zu öffnen. Auch wenn Trump in diesem Jahr die eigentliche PR für Grönland gemacht hat, die Kultur leistet ihren Teil. Schauspieler Klaus Geißler.
Das Festival ist so wichtig für uns Grönländer, weil wir in einer immer globaleren Welt auch unseren Gästen von außerhalb all unsere Künste zeigen können. Von Musik über Theaterstücke bis hin zu Ausstellungen. Denn um ehrlich zu sein, weiß das südliche Europa gar nicht, wo Grönland ist.
Geißler gehört zu einer Gruppe grönländischer Performance-Künstler, die mitten in Nuuk im Narsarsuaq-Slätten eine fünfteilige Performance der dänischen Regisseurin Hanne Trapp-Fries aufführen. Die Darbietung steht exemplarisch für den popkulturellen Charakter des gesamten Festivals. Narsarsuaq, auf Deutsch Sumpf, ist das Resultat der erzwungenen Urbanisierung Grönlands durch die dänische Regierung in den 60er Jahren. Damals wurden viele Dörfer entlang der Küste geschlossen und ihre Bewohner in Betonwohnblöcken der Großstädte zwangsangesiedelt. In Nuuk sind es die Blöcke 1 bis 10, erzählt Regisseurin Fries.
Well, due to the fact that Weil dieses Areal mitten in der Stadt gebaut wurde, wollte ich, dass das Festival hier stattfindet. Ich wollte mit 5 unterschiedlichen Theaterformen mit professionellen Schauspielern die Wohnungen nutzen. Tanz, Performance, Monolog, Thriller und Tragödie. Und weil es um grönländische Geschichte geht, war für mich klar, dass es grönländische Schauspieler sein mussten.
It's Greenlandic history, so for me it is totally obvious that it should be Greenlandic actors.
2 von ihnen erzählen in Remember Lisa die wahre Geschichte eines brutalen Mordes an einer Frau in den 80er Jahren. Damals wird Lisa in einem der Wohnblöcke mit einem Hammer erschlagen. Es ist einer von 3 grönländischen Morden, die bisher unaufgeklärt blieben. Die Polizei ermittelt noch immer und hofft auf neue Erkenntnisse durch die Performance.
Das war sehr intensiv, auch für uns als Schauspieler. Denn wir wussten, dass im Publikum Familienmitglieder der Verstorbenen saßen und waren besorgt, wie sie wohl reagieren würden. Tatsächlich habe ich nach einer Show noch nie so eine Stille erlebt. Es war sehr besonders und sehr hart. Wir arbeiten hier mit der Polizei zusammen, mit den Ermittlern. Und vielleicht wird herauskommen, wer sie getötet hat.
Das Nuuk Nordisk setzt rein von der Anzahl einen klaren Fokus auf lokale Künstler, der sich durch die enge Zusammenarbeit aller Nationen im Erleben jedoch keinesfalls in den Vordergrund schiebt. Weder bei einer Fotoausstellung noch auf der Bühne. Es entsteht vielmehr ein Eindruck der Einheit, aus dem Tiefe und Ausgewogenheit in einer Art resultiert, die als Mitteleuropäer nicht leicht zu verstehen, doch aber sehr wohl zu spüren ist. Willkommen zu Hause.
Das Nuuk Festival in Grönland, eine Reportage war das von Max Marian Unger. Vorhin hat uns Uwe Friedrich von den religiösen Motiven erzählt in der Oper Christophe Colomb von Darius Milhaud. Jetzt zu einem Theaterstück, in dessen Mittelpunkt ein streng gläubiger Gottesmann steht, der Pastor Brandt. Er kämpft gegen Egoismus und Doppelmoral, fordert eine bessere Welt, will sie erzwingen und zerbricht in seinem religiösen Eifer an seinen hohen Ansprüchen. Der Schweizer Roger von Tobel hat dieses Stück, das der junge Ibsen 1865 geschrieben hat, inszeniert. Christian Gampert hat die Premiere in Frankfurt erlebt. Er ist jetzt live aus Frankfurt zugeschaltet. Herr Gampert, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Ein selten gespieltes Werk von Henrik Ibsen. Was ist denn dieser Pastor Brandt für ein Mensch? Was treibt ihn an?
Er ist einerseits ein Gottsucher, natürlich. Er will das Unbedingte.
Er ist aber auf der anderen Seite auch ein Selbstsucher. Also er ist Kierkegaard, glaube ich, sehr nahe. Ein moralischer Rigorist, der jedem Kompromiss abgeneigt ist und eine Gemeinde um sich schart, die er dann ins Gebirge führt, um da das ganz neue und moralisch einwandfreie Leben zu probieren, ein Prophet gegen die Mittelmäßigkeit. Und dass er jetzt ein Pastor ist, das ist, glaube ich, einfach den Umständen im Norwegen des 19. Jahrhunderts geschuldet. Er hat mit, glaube ich, heutigem religiösen Fanatismus nicht so arg viel zu tun. In seiner moralischen Unbedingtheit ähnelt er aber von Weitem dann doch Greta Thunberg, glaube ich.
Also ein Selbstsucher, sagen Sie, der stark davon überzeugt ist, selbst stark zu sein und doch zutiefst verunsichert?
Naja, die Verunsicherung, die sieht man weder in der Inszenierung noch in dem Stück so richtig. Also es ist ja ein ganz frühes Stück von Ibsen und da sind schon sehr viele Ideen seiner späteren Stücke angelegt, also die Ehedramen, aber auch die fanatische Wahrheitssuche zum Beispiel von Gregers Werle in der Wildente, das gibt es da alles schon. Aber das ist alles sehr schematisch und reißbrettartig durchgeführt. Da wird elendlang monologisiert und es gibt sehr wenige Szenen, die wirklich theatrale Qualität haben. Es ist ein Ideendrama, würde ich sagen. Und Roger von Tobel hat das auch so aufgefasst, hat das auch so inszeniert. Die Frage ist, ob das nicht doch viel verlorene Liebesmühe dabei ist, weil er einfach großartige Bilder findet, aber theatralisch gar nicht so viel zu sagen hat.
Roger von Tobel findet großartige Bilder. Beschreiben Sie doch mal 2, 3 Bilder.
Ja, also man hat so ein bisschen den Eindruck, als wolle er Wagner inszenieren, weil die Bühne von Olaf Altmann ist wie immer großartig. Also das ist ein Berg, eine nach hinten fliehende, schräg gestellte Bühne, die aber auch so eine Art Unterbühne hat. Also Himmel und Hölle gleichzeitig, von unten qualmt da also immer der Nebel, der skandinavische Nebel hoch. Und die zweite Ebene ist die Musik. Keith O'Brien hat Songs geschrieben, die als wenn Rammstein immer nur Balladen geschrieben hätte. Das ist sehr gewalttätig und da gibt es eine Trollin, die also immer als Verführerin durch die Szenen spukt, die dann auch als Sängerin auftritt. Katharina Bach macht das hervorragend, das ist hochinteressant, aber das hilft dem Stück dramaturgisch gar nicht auf.
Herr Gamper, Sie hatten Greta Thunberg genannt, die argumentiert ja überhaupt nicht religiös, sondern explizit rational. War das eine Assoziation von Ihnen oder kommt das irgendwie in irgendeiner Andeutung in dieser Aufführung vor?
Nein, das kommt, er wird jetzt nicht explizit thematisiert, aber diese Assoziation stellt sich, glaube ich, schon vielen im Publikum auch ein, weil dieser Pastor zwar eine neue Kirche bauen will und auch über Leichen geht. Also er verliert seine Mutter, er verliert seinen Sohn, er verliert seine Ehefrau. Aber das Religiöse ist eigentlich nur ein Vehikel für eine moralische Unbedingtheit, die gegen die Mittelmäßigkeit argumentiert. Und das tut ja Frau Thunberg auch. Sie hat ja wirklich hohe moralische Ansprüche. Und ich glaube, dass das Religiöse in diesem Stück nur Dekor ist. Ist nicht das Wesen. Es geht um eine existenzialistische Wahrhaftigkeit in diesem Stück. Und Heiko Raulin, der Hauptdarsteller, macht das auch sehr gut. Aber ich glaube, er ist Kierkegaard näher als irgendwelchen religiösen heutigen Fanatikern.
Also das, was Sie über Greta Thunberg sagen, ich glaube, da könnten wir beide jetzt alleine eine halbe Stunde lang drüber diskutieren. Gehen wir doch noch mal ein bisschen auf die Schauspieler ein, die das gespielt haben. Die Hauptrolle, den Brand, diesen Pastor hat Heiko Raulin gespielt. Wie ist er denn in dieser Rolle aufgetreten? Wie hat er die gestaltet?
Also er fängt an als ein Eremit, der sich dann wandelt zu einem religiösen Guru, einem Propheten, einem Volkstribun, der eine Gemeinde um sich schart. Die erste Seele, die er gewinnt, ist seine spätere Frau, die übrigens von Jana Schulz sehr, sehr anrührend gespielt wird, die ein Kind von ihm bekommt. Dieses Kind stirbt in der rauen Bergluft. Man könnte es retten, wenn man wieder weggehen würde aus dem Berg. Er tut es nicht. Nein, alles oder nichts. Und es gibt dann eine ganz anrührende Szene, wo er die Frau zwingt, sämtliche Kleider dieses Kindes zu verschenken. Das ist eine der wenigen wirklich anrührenden theatralen Szenen. Alles andere ist so waberndes Pathos, das mehr an Wagner als an Ibsen erinnert.
Waberndes Pathos, sagen Sie, das klingt so fast opernhaft.
Ja, es ist, man muss an Wagner denken, wabernder skandinavischer Nebel, wabernde Rammstein-Sounds, hallendes Pathos, sehr viel monologisch-moralische Einlassungen. Also für 3 Stunden Theater ist dieses Stück, glaube ich, dann doch ein bisschen überbewertet. Es ist, glaube ich, schon hat Gründe, dass es so wenig gespielt wird. Und ja, schöne Bühnenbilder oder wirklich auch in eine pompöse skandinavische Depressivität uns hineinziehende Bühnenbilder allein reichen, glaube ich, nicht aus, um dieses Stück plausibel zu machen. Es ist mehr oder weniger ein Beitrag des Frankfurter Schauspiels zur Frankfurter Buchmesse, die ja Norwegen als Schwerpunktthema hat.
Skandinavische Depression, Roger von Tobel, inszeniert am Schauspiel Frankfurt, Henrik Ibsens Brand. Ja, Sie hatten es gesagt, ein norwegisches Stück zur Einstimmung auf das Gastland Norwegen bei der anstehenden Frankfurter Buchmesse. Vielen Dank an Christian Gampert.
Deutschlandfunk Kultur, Kulturpresseschau.
2 Literaturnobelpreise an einem Tag waren natürlich das Topthema in den Feuilletons der vergangenen Woche. Vor allem Peter Handke, der Preisträger von 2019, wird uns auch gleich beschäftigen, vorab jedoch einiges andere. Unter dem Titel »Cyberfossiler Kapitalismus« beschäftigte sich die Süddeutsche Zeitung mit dem verheerenden Energieverbrauch der künstlichen Intelligenz. Hier die 3 aussagekräftigen Zwischentitel aus Adrian Lobes Artikel. Wer SUVs von der Straße haben will, müsste theoretisch auch künstliche Intelligenzen mit einem Lernverbot versehen. Die Klimaforschung ist auf eine digitale Infrastruktur angewiesen, die sie eigentlich ablehnen müsste. Und drittens, es gibt nichts, was so umweltfreundlich ist wie das eigene Denken. Unter der Überschrift »Prima Klima ohne Kinder« erregte sich Christian Geier in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung darüber, dass diverse Stimmen zur Rettung der Welt den Verzicht auf Nachwuchs predigen. Zum ersten Mal wird aus der anthropologischen Einsicht, dass Leben immer auch heißt, schuldig zu werden und sich in widrigen Umständen einrichten zu müssen, eine misanthropische Nulltoleranz abgeleitet. Das Nichtsein des konkreten Menschen als moralischer Imperativ, um die Gattung vor dem Aussterben zu retten. Der Planet frisst seine Kinder. Bestürzt der FAZ-Autor Christian Geier. Mit dem Blick auf die drohende Öko-Apokalypse fordern Bürger vielerorts politisches Mitspracherecht, was Henrik Embroder derart missfällt, dass er in der Tageszeitung Die Welt wetterte: Seit jeder dank dem Internet in der Politik mitreden, Kampagnen und Shitstorms initiieren kann, wird die Politik nicht vernünftiger, sondern irrer. So wie der Massentourismus das Reisen korrumpiert, führt mehr Partizipation in der Politik nicht zu mehr Demokratie, sondern hebelt die Demokratie aus. Die Wochenzeitung Die Zeit führte ein witziges Interview mit Salman Rushdie, der gerade einen neuen Roman namens Quixote vorgelegt hat. Witzig darum, weil Klaus Brinkbäumer über dies und das sprechen wollte und Rushdie zwar stets antwortete, aber mehrmals mahnte: Wir müssen über mein Buch sprechen. Entgegnung von Brinkbäumer: Machen wir gleich, wirklich. Vorher aber beantwortete Rushdie die Frage: Ist Trump schlagbar? Oh ja, sehr schlagbar. Das heißt nicht, dass er verliert, denn die Demokraten sind gut darin, sich selbst zu schlagen. Aber ich glaube, dass die linken, jungen, progressiven Wähler von Bernie Sanders zu Elizabeth Warren überlaufen werden und dass sie die Kandidatin wird. Sie macht das gut. Sie redet nicht über Trump. Sie hat ihren Slogan. Ich habe einen Plan. Weil sie, ganz nüchtern, wirklich für alles einen Plan hat. Trump hasst das. Aber wir sollten über das Buch reden. Bevor wir wirklich zum Literaturnobelpreis kommen, kurz noch eine Stimme zum umstrittensten Film der Woche, Joker, vom Regisseur Todd Phillips. In der SZ befand David Steinitz: Dass um den Film selbst ein Grabenkampf stattfindet, ist durchaus ein Hinweis darauf, dass er einen wunden Punkt trifft. Todd Phillips erzählt anhand des Jokers von der Unfähigkeit zu Kompromiss und Empathie. Indem er diese tragenden Säulen des Gesellschaftsvertrags entfernt, führt er den Zuschauer direkt ins Herz eines Menschen, der lernt, sich vom Hass zu ernähren. was leider das drängendste Thema ist, von dem man derzeit erzählen kann. Dass Peter Handke die drängendsten Themen behandeln würde, hat auch anlässlich seines Literaturnobelpreises niemand behauptet, eher im Gegenteil. Die Unterzeile der Würdigung von Gregor Dotzauer im Berliner Tagesspiegel zum Beispiel lautete: Schreiben, um die Sprache hinter sich zu lassen. Peter Handke sucht in seiner Literatur nach dem sanften Gesetz. Das sanfte Gesetz spielt auf Adalbert Stifters Bunte Steine an, tiefstes 19. Jahrhundert, aber das nur am Rande. In der Tageszeitung hielt Stefan Wackwitz fest: Wie die Entscheidung für Bob Dylan vor 3 Jahren, wirkt die diesjährige für Peter Handke irgendwie überfällig. Fast eine Art Erleichterung ist spürbar. Überall, wo ich mich bei Literaturkennern meiner Generation, kurze Info, Wackwitz wurde 1952 geboren, in den letzten Jahren umgehört habe, war es eine Art Konsens, dass man unter den gegenwärtigen deutschsprachigen Schriftstellern am plausibelsten Peter Handke den Status eines Schriftstellers von weltliterarischem Rang zuerkennen mochte. Als Handke nun den Preis tatsächlich zuerkannt bekommen hatte, resümierte Hubert Spiegel in der FAZ: Handke war Popstar, Prophet, Provokateur. Verehrt wurden auch andere, Handke aber hatte eine Gemeinde. Zusammen mit Botho Strauß war er der bedeutendste Dramatiker seiner Generation. Kaum ein Autor kann es an Produktivität mit Handke aufnehmen, kaum einer erhielt mehr literarische Auszeichnungen, niemand hatte größeren Kummer mit ihnen. Das Büchner-Preisgeld, das er schon 1973 erhalten hatte, gab er 1999 unter Theaterdonner zurück, Serbien und dem Kriegsverbrecher Milosevic zuliebe. In Norwegen, wo er den Ibsen-Preis erhalten sollte, wurde er von Demonstranten als Faschist beschimpft. Das ist erst 5 Jahre her. Indessen brach auch jetzt wieder Streit aus. Die SZ zitierte die Schriftstellerin Jennifer Egan, Präsidentin des PEN America, mit klaren Worten: Wir lehnen die Entscheidung ab, dass ein Schriftsteller, der hartnäckig gut dokumentierte Kriegsverbrechen in Frage gestellt hat, es verdient hat, für seinen sprachlichen Einfallsreichtum gefeiert zu werden. Zu einem Zeitpunkt, zu dem Nationalismus, autokratischer Führungsstil und weit verbreitete Desinformation im Aufschwung sind, hat das literarische Leben Besseres verdient. Jennifer Egan zitiert in der SZ. Mit Olga Tokarczuk, die nachträglich den Literaturnobelpreis für 2018 erhielt, zeigten sich die deutschsprachigen Feuilletons übrigens spürbar unvertraut. Es florierten austauschbare Belobigungsformeln. Statt unsererseits nähere Kenntnis vorzutäuschen, sagen wir: Glückwunsch, Olga Tokarczuk, und wünschen allen Zuhörern einen goldenen Oktobersonntag.
Soweit unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.